Vis-à-vis.
Schon seit mehr als 30 Jahren produziert Klaus Sauter Biodiesel. Damals noch in recht geringem Umfang, inzwischen aber mit einer wirklich großen Firma, mit Verbio. Klaus Sauter ist heute unser Gast in Vis-à-vis. Mein Name ist Andreas Oppermann. Herr Sauter, warum sind Ihre Quartalszahlen derzeit so gut?
Es war angekündigt vorher die Entscheidung, dass ab 01.01.2026 neue Regeln gelten. Und die entscheidende Regel ist, dass Biokraftstoffe, die aus Abfällen hergestellt werden, nicht mehr doppelt auf die Quote angerechnet werden, sondern dass es jetzt nur noch um die CO2-Einsparung geht. Und als Konsequenz bekommen wir jetzt wieder ehrlichere Preise für unseren Biodiesel aus Rapsöl, den wir hier herstellen, für unser Ethanol, das wir aus Getreide herstellen. So, und wir haben wieder, ich sag mal, eine Gleichbehandlung der Produkte, die aus Asien kommen, und das, was wir hier lokal produzieren.
Ist das auch der Grund, weshalb die Aktie im Jahresschnitt doch recht stark gestiegen ist?
Wir haben eine hohe Volatilität, aber diese Volatilität ist Ausdruck von Unsicherheit. Ich muss sagen, die Investoren waren eigentlich optimistischer als ich selber. Aber es ist jetzt wirklich so gekommen, wie uns die Politik versprochen hatte. Was wir aber auch gesehen haben, ist, ich denke mal, wir sind einer der wenigen, die von dieser Iran-Krise profitieren. Diesel ist wahnsinnig teuer geworden. Unsere Produkte sind preisstabil. Unser Biodiesel ist aktuell billiger wie fossiler Diesel. Unser Biomethan an der Tankstelle kostet nur ein Drittel vom Dieselpreis. Und was wir im Moment sehen, ist eine stärkere Nachfrage. Spediteure, die nur auf den Diesel gesetzt hatten, suchen jetzt Alternativen. Und die beste Alternative ist an der Stelle das, was wir bieten. Unser Geschäft profitiert nicht nur von der geänderten Regulatorik, sondern auch von der Iran-Krise, weil der Diesel war eigentlich die letzten Jahre eher zu billig.
Und könnten Sie die steigende Nachfrage, von der Sie jetzt selber ja sprechen, auch tatsächlich auf Dauer liefern?
In dem Moment, wo Nachfrage da ist, werden wir natürlich auch investieren. Das ist keine Frage. Nur ein Großteil, vor allen Dingen unseres Biomethans, exportieren wir aktuell. Wir lassen es gar nicht in Deutschland, weil kein Markt da ist. Also es gibt zu wenige Erdgas-LKWs. Wir könnten viel mehr dort anbieten. Aber der Diesel war zu billig und damit war die Bereitschaft bei den Spediteuren, vom Diesel wegzugehen zu einem anderen Antrieb, die war nicht da. So, jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung an. Sie ist positiv, das sieht man ja jetzt auch an unseren Zahlen. Aber wir wollen als erstes mal dann schauen, dass wir die Mengen, die wir heute exportieren, lokal verkaufen können. Und dann müssen wir uns die Marktentwicklung anschauen, ob sie wirklich nachhaltig ist. Und dann wird gegebenenfalls auch investiert.
In Schwedt musste im vergangenen Jahr ja Personal abgebaut werden bei Verbio. Wird angesichts der veränderten Lage jetzt dort wieder eingestellt werden?
Im Moment machen wir keine Einstellungen. Es ist auch noch zu frisch. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir jetzt sehen, dass sich das Ganze positiv entwickelt. Ich muss sagen, ich bin auch selber absolut überrascht. Frau von der Leyen redet jetzt von E20. Der Agrarkommissar in Brüssel sagt, wir brauchen mehr Biokraftstoffe. Ich sag mal, es ist gerade mal 24, 30 Monate her, da hat die damalige Umweltministerin Frau Lemke uns nach dem Leben getrachtet. Die wollte, dass wir unsere Anlagen abstellen. Dieses Hin und Her und diese 180-Grad-Wenden, die verunsichern uns.
Stabilisiert Sie das Auslandsgeschäft? Sie sind in Europa, in Ungarn, in Polen aktiv. Sie sind aber auch in Indien, in Kanada und mit einer Reihe von Anlagen auch in den USA aktiv?
Also nach den Erfahrungen, die wir in Deutschland sammeln mussten, ist das genau unsere Strategie, internationalisieren. Weil in Nordamerika haben sie nicht diese ideologische Diskussion. US-amerikanisches Ethanol ist im Moment mit Abstand der billigste Flüssigkraftstoff. Und der wird dann auch eingesetzt. In den USA, im Mittleren Westen, haben wir mittlerweile E15. Was eingeführt wird, das ist mit Abstand der billigste Sprit an der Tankstelle. In Asien genau das Gleiche. In diesen Regionen geht man pragmatischer an die Themen ran. Und da bin ich auch Frau Reiche dankbar. Die bringt mehr Rationalität wieder zurück in das Geschäft. Nämlich, dass der Preis entscheiden soll und nicht irgendwelche Faktoren, wo künstlich irgendwelche Anrechnungen geschaffen werden.
Aber in den USA sagt doch Donald Trump, Drill Baby Drill, und damit meint er doch nicht Bioöl, sondern er meint doch damit Erdöl.
Für unser Geschäft ist Donald Trump in den USA das Beste, was uns hat passieren können. Die Bauern in den USA sind abhängig davon, dass es einen Ethanolmarkt gibt. Ungefähr 40% der Maisproduktion in den USA gehen ins Ethanol. Und Trump hat bei all seinen Verhandlungen, bei den Zolldiskussionen, das Thema Ethanol mit auf die Agenda gebracht. So, wir erinnern uns jetzt, UK beispielsweise, in England, kommt mittlerweile 100% US-Ethanol. Auch in Asien, Japan, Vietnam. Das heißt, was Trump gemacht hat, ist für das Ethanol, für diesen billigen Kraftstoff, die Exporte zu fördern, dass das mehr abfließt. Und damit rechnet sich die Produktion im Mittleren Westen mehr. Und es war Donald Trump, der jetzt E15 als Standardkraftstoff durchgedrückt hat.
E15, also 15% Biokraftstoff im an der Tankstelle verkauften Sprit. So wie bei uns E10?
Genau, also E10 bedeutet 10% Ethanol im Benzin. Das ist schon Standardkraftstoff in den USA. Aber was Trump jetzt gemacht hat, damit einfach mehr Absatz entsteht, damit der Markt größer wird, er hat jetzt E15 durchgedrückt, das heißt 15% Ethanol im Kraftstoff. Das wird jetzt in Zukunft Standardkraftstoff und das bedeutet dann für den US-Markt eigentlich einen um 50% größeren Markt von E10 auf E15.
Herr Sauter, was müsste denn passieren, dass Sie in Schwedt wieder stärker investieren?
Also die Dinge, die jetzt da gerade besprochen werden in Brüssel, dass eine Frau von der Leyen jetzt sagt, wir brauchen E20, also 20% Ethanol im Benzinanteil, dass der Agrarkommissar sagt, wir brauchen wieder mehr Biokraftstoffe. Das haben wir die letzten 15 Jahre nicht mehr gehört. So, und das sind genau die Ansätze. Das Ziel war, alles elektrisch zu machen. Da machen wir jetzt 20 Jahre rum. Sicherlich spielt die Elektrifizierung eine Rolle, aber die Moleküle sind genauso wichtig. Und wir waren in Vergessenheit geraten. Deshalb, das sind die Dinge, die wir jetzt brauchen. Und dann müssen die natürlich auch umgesetzt werden. Wir brauchen eine Kraftstoffspezifikation für E20. Die THG-Quoten, also die Verpflichtung der Mineralölwirtschaft, mehr CO2 zu reduzieren, müssen steigen. All die Dinge, die jetzt angeschoben werden, gehen in die richtige Richtung. Aber es ist noch zu früh, jetzt dazu sagen, okay, alles schick, sondern jetzt warten wir mal ab, was da die nächsten Monate noch kommt. Aber hier in Schwedt, die können gar nichts machen. Die werden dann die Moleküle zumischen, wenn die Möglichkeiten gegeben sind und die Vorschriften da sind. Und dann werden die das auch machen, keine Frage. Aber wir müssen erst die Voraussetzungen schaffen.
Aktuell wird ja sehr intensiv über das Heizungsgesetz der Bundesregierung von Katharina Reiche diskutiert. In ihm gibt es eine Biotreppe. Ist das für Sie etwas, worin Sie ein starkes Wachstumspotenzial sehen?
Auch das neue Heizungsgesetz geht für uns natürlich absolut in die richtige Richtung und ist meines Erachtens auch eine logische Konsequenz. Es hält die gleiche Logik Einzug im Heizungskeller wie an der Tankstelle. Keiner würde auf die Idee kommen, den Leuten vorzuschreiben, dass jetzt alle Elektroautos kaufen müssen, sondern man überlässt es dem Verbraucher. Der kann ein Elektroauto kaufen oder er fährt einen Benziner und hat dann eben Ethanol im Kraftstoff oder er hat einen Diesel und hat dann Biodiesel drin. Genau die gleiche Logik auch im Heizungskeller. Wer weiterhin eine Gasheizung haben will, der kriegt dann halt in Zukunft einen Biogasanteil. Macht alles Sinn. Und so kann der Verbraucher selbstständig entscheiden, was er haben will. Deshalb verstehe ich auch diese Kritik nicht. Wenn das mit dem Strom wirklich so gut ist, dann wird es sich am Markt selber durchsetzen.
Ist die Biotreppe dann dauerhaft doch günstiger als das Erdgas, weil das Erdgas über die CO2-Abgabe immer teurer wird, aber so wie ich Sie verstehe, Biogas nicht unbedingt?
Wir dürfen hier nicht zwei Dinge miteinander vermischen. Wir reden von zwei getrennten Lösungen im Heizungskeller, die beide das Ziel haben, fossiles Produkt zu verdrängen, weg von fossilem. So, und wir bieten eine Lösung in Form von Biomethan, das vom Acker kommt. Und dann gibt es eine Lösung mit erneuerbarem Strom. Die Wärmepumpe hat sicherlich ihre Berechtigung. Aber wer weiß, was in 10 Jahren der Strom kostet. Und auch eine Erdgasheizung ist ja kein Problem. Die hat einen Wirkungsgrad von 90%. Nur, ich muss dann eben einen Bioanteil drin haben oder perspektivisch nur noch erneuerbares Erdgas verfeuern. Dann ist es okay.
Herr Sauter, aber ein Kritikpunkt ist doch auch, dass es gar nicht genug Biomasse gibt, um so viel Biogas zu erzeugen, um das Ende der denkbaren Biotreppe überhaupt erreichen zu können.
Also Biomasse ist sicherlich begrenzt. Die aktuelle Situation ist aber, dass wir zu viel Biomasse haben. Global. Wir haben in Europa zu viel. Deshalb kommt ja der Agrarkommissar Hansen und sagt, wir brauchen wieder mehr Biokraftstoffe, weil die Bauern kein Geld verdienen. Die Preise für Getreide sind zu niedrig, für Raps ist zu niedrig und, und. Das Gleiche in den USA, selbst in Indien, Südamerika. Wir haben überall zu viel. Die Preise sind schlecht. So, und jetzt sage ich, jetzt lasst uns doch mal anfangen. Wir diskutieren immer die 100%-Variante und sagen, okay, die 100%-Variante können wir nicht erreichen. Also fangen wir gar nicht damit an. Es wird auf dem Weg dorthin zu einer defossilisierten Welt. Biomasse wird einen Beitrag leisten, Strom wird einen Beitrag leisten und noch viele andere Lösungen auch.
Sie sind ja jetzt schon sehr lange im Geschäft. Wo glauben Sie, steht Verbio hier in Schwedt in Zukunft im Verhältnis zur PCK, auf deren Gelände Sie ja Ihre Anlagen betreiben?
Ich glaube, der Weg der Defossilisierung wird weitergehen, aber nicht in der Dynamik, wie die Politik das und die Gesellschaft vielleicht das gerne hätten. Wir haben das Ziel der Klimaneutralität 2045. Das ist von jetzt weg 20 Jahre. Das ist unerreichbar. Deshalb, in 10 Jahren sind wir auf dem halben Weg dorthin. Da werden wir noch mehr Lösungen gefunden haben, aber wir werden immer noch weit weg sein von dem eigentlichen Ziel.
Herr Sauter, vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.